Hallo, herzlich willkommen, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns anhört. Willkommen beim Chaos Radio München, hier im wunderschönen Internet und wie immer auch bei Radio Lora 92.4 MHz. Heute werden wir uns mit dem Thema Sammelkartenspiele oder neudeutsch Collectible Trading Card Games beschäftigen. Und unser prominentestes Beispiel dabei wird das allseits beliebte Magic the Gathering sein. Bei mir auf der wunderschönen Couch darf ich heute den André begrüßen.
Hallo.
Und wie so oft dabei der Chris.
Hi.
Ich bin der Patrick und wir starten einfach mal los mit einer kleinen Anekdote, die uns der Chris kredenzen wird, wie er denn zum ersten Mal in Berührung mit Sammelkartenspielen gekommen ist.
Naja, so hochinteressant ist das jetzt nicht, aber naja, irgendwie vor einiger Zeit, Ende der 90er, das ist eigentlich Ernst Spruch, wenn er dabei ist beim Radio, aber ja, Ende der 90er sind wir noch zur Schule gegangen, im Gymnasium, und irgendwie ist mir aufgekommen, dass man in der Pause irgendwie immer Magic gespielt hat. Und damals war das natürlich noch vom hart gesparten Taschengeld ja, so gekauft worden. Und irgendwie hat man sich dann immer zusammengetroffen und dann in den 20 Minuten Pause hat man eben versucht, möglichst viele Spiele runter zu spielen. Und es war echt cool. Also es war echt bestimmt 2 Jahre lang der Bringer. Jeder hat irgendwie mitgemacht, mehr oder weniger enthusiastisch. Manche wurden vielleicht auch noch ein bisschen von ihren großen Brüdern oder großen Geschwistern unterstützt, gesponsert, Karten getauscht, wie auch immer. Und naja, dann hat man es irgendwie wieder vergessen. Und seit kurzem sind der Patrick und ich wieder voll dabei. Und das ist auch so der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und im Chaos Radio drüber erzählen.
Und unseren Enthusiasmus der Welt näher bringen wollen.
Ja, Enthusiasmus, ja, also ich finde es ein schönes Hobby. Also, oder können wir ja später noch mehr erzählen, warum es ein schönes Hobby ist.
Bevor wir groß in die Materie einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz als Einhakeln, wenn man sich jetzt so einfach so das Wort Sammelkartenspiele vorstellt, mag man jetzt natürlich an das klassische Quartett denken, ja, ja, mein Auto hat mehr Hubraum als deins und so. Also das ist natürlich was komplett anderes. Serious Business, echte Spiele, richtig viel Kohle in die Karten stecken, aber wie das genau abläuft, das werden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen genauer erläutern. Ja, ich weiß nicht, André, hast du in deiner Jugend, wir haben ja schon in früheren Sendungen erfahren, dass du den Spielen nicht allzu abgeneigt warst, aber hast du dann auch mit papierbasierten Spielen, also mit Kartenspielen, was zu tun gehabt oder war es dabei Mau-Mau-Schluss?
Ja, man müsste eigentlich eher sagen, dass wenn ihr von den Ende der 90ern sprecht, spreche ich von Ende der 80ern, Anfang der 90er. Mir sind diese Sammelkartenspiele bis auf das berühmte Quartett und der Vergleich der CC-Mücken nichts anderes über den Weg gelaufen. Also
der Vergleich der wer?
CC-Mücken.
Was ist das?
Kubikzentimeter.
Verstehe.
wenn, dann muss man das Postillon-Diktatoren-Quartett, das kann man dann ja aufnehmen.
Stimmt.
Ja, nee, also deswegen habe ich, was das betrifft, eigentlich keine Erfahrung gesammelt. Ich lasse mir natürlich gerne neue Sachen zeigen.
Oder hast du es bis jetzt auch nicht vermisst? Hast nicht von Chris dich anstecken lassen, jedes Mal, wenn er Dienstagabend voller Freude vom Draften nach Hause kommt oder in den Club kommt? Oh, das war so schön.
Nee, eigentlich nicht.
Na gut, bei jedem nötigen Hobby, entweder man mag es oder mag es nicht.
Ich glaube, auch bei Magic gibt es, also generell bei diesen Art von Spielen, gibt es binär. Also entweder du gehst voll drauf ab oder du spielst es vielleicht einmal, weil dich irgendjemand versucht anzufixen, du hast dann keine Lust mehr. Und
ne. Ja gut, wie immer gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Enthusiasmus. Also entweder man will es haben, weil man es spielen will, oder man will es haben, weil man es sammeln will. Also es gibt ja, also es ist eigentlich so auch so ein bisschen wie Baseballkarten sammeln in den Staaten. Also es ist einfach, man will alle haben, weil es gibt irgendwie 272 Stück in dieser und jener Edition und ich will sie einfach alle haben. Und das ist wie bei Pokémon.
Am besten auch noch in glitzernden Foilkarten.
Ja, genau. Also da wird halt einfach der Jäger- und Sammlerinstinkt geweckt und selbst wenn man nicht spielen mag oder nicht spielen kann oder das Spielen nicht so viel Spaß macht, gibt es halt immer Leute, die einfach Collectible.
Die haben dann ihre Hummelfiguren schon geordnet und brauchen jetzt was Neues für die Datenbank. So schaut's aus.
Genau.
Ja, wie sind denn diese Spiele eigentlich aufgebaut? Sind die alle gleich aufgebaut oder?
Also im Grunde sind diese ganzen Spiele, also dieses Magic war, soweit ich weiß, das Spiel, das dem Ganzen den Durchbruch gegeben hat. Da gibt es halt viele Abklatsche davon. Prominentesten sind wahrscheinlich dieses Pokémon-Kartenspiel oder dieses Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel, worauf auch der Anime, ich weiß gar nicht, warum das ist, ob es erst das Kartenspiel gab und dann den Anime oder andersrum.
Soweit ich mich erinnere, gab es erst den Comic.
Oder so, also wie auch immer. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, immer das Gleiche. Man spielt tendenziell 1 gegen 1 bei Magic oder wahrscheinlich auch bei anderen gibt es auch mehrere Varianten, wo man gegen mehrere Spieler spielt und das Ziel ist, den anderen zu eliminieren. Da gibt es jetzt im Magic, normalerweise eliminiert man den anderen dadurch, dass man seine Lebenspunkte auf 0 reduziert durch Angriffe oder Zauber. Gibt auch noch ein paar andere Win-Conditions. Bei Magic gibt es dann die abgefahrensten Kombos, dass man den Gegner zum Beispiel nie wieder spielen lässt, weil man 2 Karten so kombiniert, dass man selber immer wieder drankommt und der andere nie und der dann einfach von selber irgendwann flieht, weil er keine Karten mehr hat.
Oder unendlich Lebenspunkte sammeln.
Also oder unendlich gibt es auch. Oder wie erst kürzlich bei einem Draft ich niedergerungen wurde, weil mir einfach die Karten ausgegangen sind und ich nicht genug Kraft gehabt habe, den Gegner in der Zeit kaputt zu machen. Dann verliert man auch. Also wie gesagt, gibt es verschiedenste Varianten, aber das Ziel ist eigentlich immer, den oder die anderen zu eliminieren, wie auch immer. Es gibt dann verschiedene Kartentypen dafür. Also es gibt eigentlich immer einen Typ, mit dem man Ressourcen generieren kann. Bei Magic ist es das Mana, das durch Länder generiert wird, also für gewöhnlich durch Länder. Gibt es dann auch noch andere Mechaniken, wie man Mana generieren kann, aber normalerweise sind es Standardländer, die dann interessanterweise auch in jeder Edition kommen, immer wieder die gleichen Sumpf, Ebenen, Berg, Wald und Inselkarten raus, aber immer mit einem neuen, bisschen schöneren Artwork, die dann teilweise auch ziemlich teuer werden, wie wir heute festgestellt haben. Also auf so einer Sonderedition gibt es dann teilweise Länderkarten, wo dann eine Karte irgendwie 200 € kostet oder sowas. Also genau, das ist dann aber nur für die Sammler, dass halt das Land besonders schön ausschaut.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, das ist einfach eine Karte so groß wie so eine Quartettkarte, wie wir eben vorher schon gesagt haben. Und oben ist ein hübsches Bild in der oberen Hälfte. Die haben da ein ganzes Team an Künstlern, die dann eben für jede Edition, für jede Karte ein Bild malen, das dann meistens auch mit der Karte was zu tun hat. Und oft ist da, oder jetzt verstärkt auch in den letzten Jahren, wird um diese ganze Kartengeschichte eine Background-Story gesponnen. Und das ganze Setting muss man sich so vorstellen: jeder Spieler ist quasi ein Zauberer in einer fiktiven Welt. Und durch das, dass die verschiedenen Zauberer in verschiedenen Dimensionen sozusagen unterwegs sind, in verschiedenen Planes, haben sie da die Möglichkeit geschaffen, dass ihnen der Gesprächsstoff oder der Geschichtsstoff so schnell nicht ausgeht, weil eine Edition spielt dann eben irgendwie im alten Griechenland, eine andere Edition in Japan, wiederum eine andere Edition irgendwie komplett Drachen und so weiter und so fort. Und so wird es eigentlich nicht langweilig, weil diese verschiedenen Typen von Kreaturen dann eben Drachen oder Zwerge oder Gnome oder Goblins, jeder hat dann wahrscheinlich seine Lieblingskreaturen und Lieblingszaubersprüche und auf die kann man dann immer wieder warten, wenn quasi diese Editionen sich alle paar Jahre wiederholt sich das dann doch. Und genau, so wird es dann doch nicht langweilig.
Kann man die Editionen eigentlich mischen?
Genau, also es ist so,
nicht, dass auf einmal der Samurai in meinem Jana-Stamm auftaucht oder so?
Also grundsätzlich sind die Karten alle miteinander kompatibel. Also ich kann mir heute Karten kaufen und mit denen von früher spielen sozusagen. Also das passt alles. Die Regeln haben sich dahingehend nicht verändert. Die sind alle kompatibel. Allerdings im ernsthaften Spiel, also Turnierbetrieb und sowas, gibt es eben verschiedene Modi, wo dann zum Beispiel nur die Karten der letzten 3 Editionen zum Beispiel erlaubt sind, sodass man quasi dann so einen abgeschlossenen Kartenpool hat und das ist dann meistens auch in so ein Setting, so eine Geschichte drumherum und ein Turnierspieler braucht sich dann quasi nicht bis 10 Jahre zurückversetzen oder mit Karten rechnen, dass der andere Gegner die bestimmte Karten hat, die eben irgendwie 10 Jahre alt sind und vielleicht dann irgendwie sehr gefährlich sein könnten.
Und sehr teuer wahrscheinlich dann auch. Genau.
Und das Format nennt sich eben Standard. Also Standardformat ist quasi die Karten, die dieses Jahr rausgekommen sind und im letzten Jahr. Und ein weiteres bekanntes Format ist dann eben Modern. Das geht dann zurück bis so circa 2000er Jahre. Also alles jünger als 8 Editionen sozusagen. Und noch ältere Karten, Magic gibt es seit, ich glaube, 92 oder 93, noch ältere Karten, das ist dann das Vintage-Format. Also wenn man das spielt, dann hat man mehr oder weniger einen riesigen Kartenpool. Und hat dann aber auch die volle Bandbreite an Kreaturen und Karten und sehr bekannten Karten, aus die man schöpfen kann.
Genau. Gehen wir vielleicht die Kartentypen nochmal bis zum Ende durch.
Genau, Ressourcen generieren.
Genau, Ressourcen generieren hatten wir jetzt schon, die Länder. Das nächste, was ist dann, klar, in einem Kampf Zauberer gegen Zauberer gibt es einen Zauberer verschiedensten Sorte. Da ist dann noch, also Magic gibt es die 5 Farben, gibt es eben Rot, Weiß, Schwarz, Blau und Grün. Und man kann eigentlich schon sagen, dass jede Farbe dann immer so ein bisschen ihre ihre Signature-Zauber hat. Also bei Rot hast du normalerweise immer Zauber, die machen direkt Schaden auf den anderen. Oder bei Weiß hast du Zauber, die verhindern, dass Kreaturen kämpfen können. Also das
oder geben dir Lebenspunkte.
Oder geben dir so Lebenspunkte.
So Richtung Paladin, wenn man es genau. im Rollenspiel irgendwie...
Gibt immer mal wieder Ausnahmen, ja. aber das eigentlich so diese groben Säulen hast du eigentlich immer.
Muss ich mich für einen entscheiden oder kann ich mehrere verwenden?
Du kannst beliebig viele verwenden. Du hast nur das Problem, dass du... Also du hast für gewöhnlich ein 60-Karten-Deck, wenn du in normalen Formaten spielst, oder ein 40-Karten-Deck, wenn du in Limited-Formaten spielst. Aber zu den Formaten kommen wir dann später nochmal. Und... Du solltest nach Möglichkeit dich auf ein bis zwei Farben festlegen und vielleicht nochmal ausnahmsweise eine Karte oder zwei mit reinnehmen, für die du dann noch extra Länder mit hineinnehmen musst. Weil das Problem ist, also auch die Karten sind dann in Farben und die brauchen dann Mana einer gewissen Farbe. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt zwar fünf Zauber in verschiedenen Farben, die sind alle super toll, aber du hast einfach nicht das Mana, weil du immer gerade ein Mana der Farbe hast, das jetzt gerade nicht zu deinem Zauber passt. Das heißt... Du hast zwar super Zauber vielleicht, aber du wirst nie die Ressourcen haben, um die Zauber spielen zu können. Deswegen legt man sich für gewöhnlich, also es gibt meistens zwei, also oft sind Decks zwei Farben, gibt ein Farbendeck, es gibt aber auch kein Farbendecks. Aber es gibt auch mal Decks, die mehr Farben drin haben. Also ein Deck, nochmal zur Erklärung, ist immer dieses Spielset aus 40 oder 60 Karten. Genau, und die letzte Kategorie von Karten sind dann eben noch Kreaturen. Also kann man sich so vorstellen, der Chris hat schon gesagt, ich kann dann irgendwie einen Drachen beschwören oder einen Ork und der kann dann den anderen Spieler oder die Kreaturen des anderen Spielers angreifen und denen Schaden zufügen.
Oder mich beschützen.
Oder dich beschützen, genau. Also gerade wenn man auf diese Limited-Formate kommt, ist oft eigentlich, dass Kreaturen gegeneinander kämpfen. In Modern und in Standard kann es auch eher sein, dass das alles nicht unbedingt... Also da gibt es auch Decks, die haben gar keine Kreaturen. Das sind dann spezielle Decks, aber es gibt es auch.
Weil Magier direkt mit gegen Magier kämpft.
Genau, oder dein Ziel halt nicht ist, den anderen auf nur Lebenspunkte zu bringen, sondern dem anderen seine Bibliothek leer zu machen. Oder dir selber 1000 Lebenspunkte zu verschaffen, dass der andere sagt, ja, das werde ich nie schaffen, nicht kaputt zu machen, ich gebe auf. Also es gibt die verschiedensten Taktiken dann.
Genau.
Ich weiß nicht, die Regeln im Detail von Magic durchgehen, also da kommt man sehr schnell vom 100 ins 1000, denn man kann, glaube ich, grob mal so über einen Zug drüber gehen. Also es fängt meistens immer damit an, dass man seine ganzen Ressourcen-Generierungskarten wieder in Normalzustand zurückzuversetzt, weil wenn sie pro Runde einmal Ressourcen generiert haben, dann kann man sie nicht nochmal benutzen. Das wird am Anfang von deinem Zug wieder rückgängig gemacht. Genauso wenn Kreaturen angegriffen haben, musst du sie tappen, heißt das Ganze dann, also auf die Seite drehen, dass sie nicht nochmal getappt werden können, also nicht zweimal pro Runde angreifen. Das wird am Anfang von deinem Zug wieder rückgängig gemacht. Dann ziehst du eine Karte, dann kannst du ein Land oder Zauber spielen. Dann kommt Kampf, Kreaturen gegen Kreaturen oder Spieler oder eben diese Planeswalker, wie in diesem Wizard-Sprech, dann eben diese
Taktik-Spieler. Oder? Nee, oder habe ich jetzt...
Also Planeswalker sind generell, also die Spieler gelten als Planeswalker, weil sie halt eben durch die Ebenen marschieren können und Kreaturen beschwören. Aber es gibt auch Planeswalker-Karten, mit denen dann der Spieler, also es ist eine Sonderart von Kreatur im Endeffekt. Genau, nach dem ganzen Kampf kann man nochmal Karten spielen und dann kommt der andere eben dran. Ganz grob vereinfacht. Da gibt es dann noch Subphasen, vor allem in der Kampf ist dann doch sehr komplex, weil ich auch im Zug des Gegners manchmal noch Karten spielen kann zu gewissen Zeitpunkten. Also da kommt man dann sehr schnell in die Gefahr, um Hilfe betteln zu müssen, weil was macht jetzt die Karte, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt die spiele? Und
genau, also eine Regel muss man nennen, und das ist die, dass jede Regel von Magic durch das, was auf der Karte steht, überschrieben werden kann. Und das macht es einfach furchtbar interessant. Also es gibt mittlerweile knapp 1000 Regeln bei Magic. Aber eine Grundregel ist einfach, auf den Karten neben, also wenn es eine Kreaturenkarte ist, hat eben eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Verteidigungsfähigkeit sozusagen. Und neben dem kann eine Kreatur oder dann eben auch irgendwelche Zaubersprüche auch Fähigkeiten haben. Und das, was da eben auf der Karte steht, das steht über den Regeln. Also es muss natürlich regelkonform sein, was da draufsteht, aber prinzipiell kann das eben alles umdrehen und deswegen wird es anscheinend, oder das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund, warum das Spiel nicht nach 5 Jahren wieder vom Markt verschwunden ist, sondern sich jetzt wirklich über 20 Jahre hält, weil es halt einfach mit jeder Edition neue Fähigkeiten geben kann und das einfach dem Ganzen einen neuen Schnitt verleiht.
Da gibt es, glaube ich, ein schönes Beispiel, ich weiß nicht genau nochmal, was Shahansa oder wie die Karte heißt. Wenn du die Karte spielst, endet das aktuelle Spiel, die Spieler beginnen mit ihrer noch verbleibenden Bibliothek ein neues Spiel Magic und der das gewinnt, kriegt dann für das äußere Spiel praktisch dann für den Rest des Spiels einen Bonus. Also da gibt es dann teilweise echt die verrücktesten Sachen, wo du denkst, ja. Wie kommt man jetzt da drauf? Und das, was der Chris schon gesagt hat, dadurch, dass die Regeln eigentlich ständig durch die Karten erweiterbar sind und nicht durch eine Regeländerung alte Karten wieder rausgenommen werden müssen oder auch durch die ganze Lore dahinter, dass man, oder die Story dahinter, dass man prinzipiell sich alles ausdenken kann, weil ja, gibt es halt jetzt eine neue Plane, die hat man vorher noch nicht entdeckt. Ich glaube, das ist eigentlich so der Grund, warum das Spiel seit knapp 22 Jahren einfach immer noch mehr Spieler findet und immer noch wächst.
Und eben die Spieltiefe. Also, abgesehen von den Regeln, eben diese ganzen Phasen, wann kann ich überhaupt interagieren? Ich kann interagieren, wenn ich gar nicht dran bin. Ich kann Zauber interrupten, ich kann Kreaturen noch irgendwie verstärken, obwohl sie vielleicht relativ schlecht sind, kann ich einen Zauberspruch spielen. Auf einmal ist das Teil super toll. Das ist einfach etwas, wo, also ich habe schon mal gehört in der Doku, die haben gesagt, Magic ist das bessere Schach. Also no offense jetzt an die Schachspieler, aber es ist einfach furchtbar, es hat eine furchtbare Tiefe. Also man kann es schon casual spielen, wo man einfach nur Ressourcen hinlegt und Kreaturen gegeneinander kämpfen lässt, aber je enthusiastischer, dass man es spielt und je mehr man ins professionelle Spielen kommt, desto tiefer ist das Spiel.
Das merkt man dann auch. Also der Chris und ich waren vor 2 Monaten, glaube ich, bei unserem ersten Turnier sozusagen dabei, so in so einem lokalen Laden. Und da vorher spielst du dann immer so ein bisschen untereinander, ja, passt schon, Spiel. Und da wirst du dann wirklich mit der harten Realität der Regeln konfrontiert. Also die nehmen dann halt nicht große Rücksicht, dass du jetzt nicht wusstest, dass die Kreatur von ihm jetzt stärker wurde, sondern dann wirst du einfach mal schnell abgefrühstückt teilweise. Aber mal so lernt man.
Genau.
Lernen durch Schmerz. Die Spieltiefe bringt uns eigentlich bei diesem ganzen Sammelkartenspielen, bei Magic im Speziellen, gibt es eigentlich sozusagen zwei Spiele im Spiele. Das eine ist erstmal, ich habe es vorhin schon angesprochen, du hast in diesen großen Formaten, also in Standard und in Modern oder auch in Legacy, in diesen 60-Karten-Formaten hast du ein 60-Karten-Spieldeck. Und jetzt geht es natürlich darum, wie baue ich mir diese 60 Karten zusammen. Da gibt es dann verschiedene Archetypen, die man spielen kann, nennt sich das. Also zum Beispiel wäre jetzt, was aktuell im Standard gespielt wird, ist eben Blau-Schwarz-Kontrolle. Das heißt, ich nehme blaue Karten, ich nehme schwarze Karten aus dem aktuell legalen Standardblock und versuche damit, das Spiel immer zu kontrollieren. Dass ich immer, wenn der Gegner irgendwas spielt, eine passende Antwort darauf parat habe. Das Gegenbeispiel dazu wäre zum Beispiel Rot-Agro. Das heißt, mir ist eigentlich relativ egal, was der andere macht. Ich habe nur Kreaturen, die ich schnell spielen kann, dass ich schnell den anderen umbringen kann. Und so finden sich eigentlich für jede Edition und für jedes Format immer wieder so ein paar verschiedene Archetypen. Meistens werden die dann auch ein bisschen von Wizards, also der Firma, die das Magic herausbringt, gesteuert, weil die einfach schon Synergien in die Karten einbauen, was dann zum Beispiel blaue Karten, die haben einen Effekt, der dann schwarze Karten verstärkt oder irgend sowas, die dann sehr gut miteinander harmonieren. Und sich jetzt aus diesen Synergieeffekten die richtigen rauspicken, einschätzen, bringen die mir jetzt wirklich was oder klingen die nur toll, aber wenn es wirklich am Spielen ist, sind die jetzt eigentlich eher, naja, sagen wir mal so Mittel. Das ist dann dieses ganze Deck bauen. Und da gibt es dann eben, jetzt kommen wir mal ein bisschen vielleicht genauer auf die Formate, also Standard und Modern fasst man unter den Constructed-Formaten zusammen, weil ich mir eben, bevor ich zu spielen anfange und bevor ich überhaupt dahin gehe, wo ich jetzt spielen will, mir ein Deck konstruiere. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, mir daheim im Internet Decks anzuschauen, selber zu bauen, Karten zu bestellen, vielleicht auch noch ein bisschen gegen andere Leute zu probieren, bevor ich dann zu einem Turnier gehe und mir selber dann so mein Deck zusammenzubauen. Das Gegenstück dazu ist nennt sich Limited. Wie der Name schon impliziert, habe ich da nur einen begrenzten Kartenfundus. Und meistens ist es dann so, ich kriege entweder eine feste Anzahl an Boostern, heißt das, sind diese 15 Kartenpackerl. Das heißt, vorm Spiel gibt mir der Turnierchef gibt mir 6 Booster und sagt, in einer halben Stunde hast du aus den 6 Boostern ein 40-Karten-Deck gebaut. Oder es ist das andere, was sehr beliebt ist und was auch ziemlich viel Spaß macht, vor allem wenn man es neu lernt und noch schön abgewatscht wird dabei, ist das Draften. Das heißt, man sitzt optimalerweise zu 8 um den Tisch. Jeder kriegt 3 Booster, also wieder so 15 Kartenpackerl. Du machst den ersten auf, nimmst dir eine Karte raus und gibst die restlichen 14 an deinen Nebenmann weiter. Und das geht so lange, bis du dir halt alle Karten praktisch, die dir zugesteckt worden sind, kriegst natürlich jetzt von deinem Nebenmann 14, suchst du eine raus, gibst 13 weiter und so weiter. Bis halt der Booster erstmal aufgebraucht ist, dann wird der nächste Booster aufgemacht. Und aus diesen ganzen Karten am Schluss baust du dir dann auch wieder ein Deck zusammen und spielst dann gegen die anderen. Und da kommt dann zu diesem Deckbauen dann eigentlich auch nochmal so ein Spiel im Spiel dazu, weil du darfst offiziell mit den anderen nicht reden, während dieses ganze Gedrafte passiert, aber dann geht es natürlich los, okay, da ist jetzt die Karte drin, die ich von dem bekommen habe, wenn der rot spielen würde, hätte die nehmen müssen, weil die so gut ist und dann ist immer so dieses Gespiele noch drumherum und jetzt nehme ich die und ich nehme die Karte, weil die ist 10 Euro wert und da, naja, ist jetzt zwar schlecht zum Spielen, aber...
Genau, also in so einem Booster-Pack, da sind die Karten eben bunt durchgewürfelt von einer bestimmten Edition eben und da kommt halt dann ganz klar zum Zug, wenn man sich in der Edition schon auskennt und mehr oder weniger die ganzen Karten auswendig kennt, Also so eine Edition hat, wie vorher schon gesagt, so zwischen 250 und 320 Karten. Und wenn man die alle im Kopf hat und weiß, okay, ich ziehe jetzt Karte XY, die könnte harmonieren mit Karte Z und die könnte noch kommen in dem Päckchen oder in dem nächsten Päckchen, dann baut man sich quasi ab der ersten Karte, die man nimmt, im Kopf schon alle Möglichkeiten zusammen, alle möglichen Deckmöglichkeiten und irgendwie bindet man sich dann eben auch durch die ersten paar Karten, die man nimmt, dann schon an eine Farbe oder eine Farbkombination und das ist eben super interessant. Also man muss halt, man steht ein bisschen unter Druck, weil so offiziell hat jeder so circa eine Minute Zeit, um sich zu entscheiden und dann muss wieder weitergegeben werden.
Ach, man darf sich schon aus dem 13 Restestapel dann die raussuchen, die einem am besten gefällt.
Ja, genau. Genau. Also du nimmst immer die jetzt entweder die, weil du sagst, okay, du musst deinen Draft wieder refinanzieren, die teuerste Karte, aber meistens ist eh nicht so, dass in diesen Standardformaten so wirklich teure Karten dabei sind. Oder halt die für dein Deck am besten passt. Oder wenn du dich noch nicht entschieden hast, was du spielen willst, dann die generell am stärksten ist, weil gerade so für diese Limited-Formate, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, kämpfen eigentlich meistens Kreaturen gegen Kreaturen. Du hast nicht Zeit, irgendwie groß dir Tricksereien aufzubauen, sondern da sind dann Karten stark, die einfach Kreaturen kaputt machen oder kampfunfähig machen. Das heißt, das sind eigentlich immer, da gibt es dann so eine Regel, welche Karte man nehmen sollte, die Bread-Regel. Ja.
Wie lautet die Regel?
Oh, das muss, also das erste B von Bread, also Englisch Brot, ist die Bomb. Also eine dicke, fette Karte, die mitunter spielentscheidend sein kann. Und wenn man sowas zieht, dann ist man eigentlich schon meistens gut aus dem Schneider. Natürlich muss man sie noch rausbringen können. Die kostet meistens dann so viel, dass erst in den höheren Zügen spielbar ist, wenn man eben schon ein bisschen Ressourcen aufgebaut hat.
Das zweite ist Removal in diesem ganzen Dingens. Das heißt, wie schon angesprochen, Karten, die Kreaturen zerstören, am besten auch noch möglichst günstig oder einfach nur kampfunfähig machen. Wenn man an die weißen Karten denkt, dass der Pazifismus ein sehr gutes Beispiel. Es kostet so gut wie gar nichts. Ich glaube, 2 Mana, ein weißes, ein farblos. Und verzauberst eine Kreaturen, die kann ich mir angreifen und nicht blocken. In einem konstruierten Format wäre die vielleicht gar nicht so stark, weil es da meistens irgendwelche Zauber gibt, um Verzauberungen kaputt zu machen. Die spielt aber in diesem Limited-Format keiner, weil ich will ja Kreaturen kaputt machen, nicht Verzauberungen oder Spiele.
Genau. Das E steht für Efficient Spells. Das heißt, man will halt einfach keine, wie der Fachbegriff, Vanilla-Kreaturen haben, also Kreaturen, die einfach nur angreifen und blocken können und keine Spezialfähigkeiten haben, sondern man will Kreaturen haben, die noch bestimmte Fähigkeiten zusätzlich haben, wie zum Beispiel fliegend. Also eine fliegende Kreatur kann nur von einer auch fliegenden Kreatur geblockt werden, logischerweise, wenn man es sich bildlich vorstellt. Da gibt es eben noch Fähigkeiten, dass zum Beispiel die Kreatur einen +1/+1 Marke bekommt, wenn sie mal angegriffen hat zum Beispiel. Und so sieht man schon wieder, das sind schon wieder so Eigenschaften, die das Spiel dann interessanter machen. Aber man will einfach keine Vanilla-Kreaturen haben eigentlich, weil der Kosten-Nutzen-Faktor einfach zu schlecht ist.
Das sind dann eh meistens die, die dann als die letzten Karten noch zugeschoben werden, weil die einfach bis dahin keine wollte. Also um das Brett noch voll abzuschließen, das A stünde dann noch für Agro-Kreaturen. Also Kreaturen, die nicht viel Mana kosten, sind vielleicht doch Vanilla-Kreaturen, aber haben zum Beispiel noch irgendeinen Effekt, dass sie schneller angreifen können. Also, dass du möglichst schnell Board Presence, also Präsenz auf dem Spielbrett hast, dass da ein bisschen was los ist. Und das D steht dann noch für eben, auf gut Deutsch, für den Dreck, den sonst keiner haben will, weil
die man einfach
wegschmeißen kannst du es ja auch nicht. Der Vorteil von diesen Limited-Formaten ist, erstens, man lernt sehr schnell in dieses Format hineinzukommen, also so ein paar Drafts, dann weißt du schon, weil du halt einfach dann dreimal abgewatscht wirst auf blödem Abend, wenn du schlechte Karten genommen hast, dass die Karten nicht mehr nehmen solltest. Und du hast halt nicht diesen, wenn du jetzt ein Neuling bist, diesen Kartennachteil gegenüber jemand, der schon seit 10 Jahren spielt. Weil du ja immer wieder mit diesen gleichen, also jeder kriegt erstmal die gleichen Voraussetzungen wieder. Wenn man jetzt auf dieses Modern-Format kommt, das eigentlich so das teuerste Format ist, was du spielen kannst, wenn du da Ambitionen hast und wirklich ein Deck spielen willst, mit dem du auch dann sozusagen an der Weltspitze glänzen kannst, dann legst du dafür mal 1000 Euro hin für die Karten.
Also, okay, ja. Für eine oder alle?
Für alle dann. Für das Spielset dann quasi, für das Deck. Also insgesamt hat man einfach einen Pool von, ich glaube, ca. 28.000 oder 30.000 Karten momentan seit Beginn. Und wenn man sich da jetzt irgendwie orientieren muss, was da jetzt gut ist oder was man jetzt brauchen könnte, da geht man einfach erstmal unter. Also deswegen ist so dieses Standard, also quasi aktuelle Edition spielen für einen Einsteiger echt super.
Genau, und du hast halt einfach nur dieses limitierte Set an Karten, von denen du nehmen kannst. Meistens sind die dann auch nicht so teuer, weil die jetzt aktuell noch gedruckt werden oder noch nicht so lange aus dem Druck sind. Aber gerade so diese alten Modern-Karten, also da gibt es halt schon welche, was kann ich, also ein Modern, so ein gutes Beispiel, das hört man auch immer, den kennt auch jeder Magic-Spieler, die Karte ist der Tarmogoyf. Irgendwie eine ziemlich starke Kreatur für wenig Mana und dann kostet halt mal die normale Karte einfach 100 Euro. und in einem Deck, der die spielt, hast dann tendenziell auch mal vier davon drin. Weil du einfach, also darfst du nur maximal vier von einer Karte in einem Deck haben. Und wenn du natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen willst, dass du die am Anfang ziehst, weil du ziehst am Anfang deine sieben Karten und dann jeden Zug ziehst du wieder eine. Und wenn du jetzt eine Karte nur einmal drin hast, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nur ein Viertel so hoch, dass du sie ziehst, wenn du sie viermal drin hast. Das heißt, starke Karten packst du oft rein, dass du sie konsistent ziehst.
Kann ich Karten verlieren?
Normalerweise nicht. Also es gibt bestimmt Leute, die spielen um Karten, aber es ist eigentlich so in den offiziellen Regeln nicht vorgesehen. Das ist nicht so, ich habe gegen dich gewonnen, ich darf mir seine beste Karte nehmen. Das wäre.
Gibt bestimmt. Es gab früher mal den Spielmodus. Da wurde um die oberste Karte gespielt. Also quasi die oberste Karte nach dem Mischen, die wurde beiseite gelegt und um die wurde gespielt.
Hoffentlich ein Land.
Wenn man Glück hatte.
Genau. Also dieses Deckbauen und was wir gerade schon angesprochen haben, diesen Constructed-Formaten, Deckbauen, also es gibt eigentlich so diese drei Spiele. Das erste Spiel ist dieses eigentliche Magic-Spielen, Karten auf dem Tisch und gegen den anderen spielen. Die anderen zwei hängen so ein bisschen zusammen, habe ich schon erwähnt, das ist Deckbauen. Und das dritte ist noch dieses ominöse Metagame, von dem man eigentlich in allen Sammelkartenspielen hört. Auch wenn man jetzt zum Beispiel dieses Hearthstone kennt, was jetzt ganz groß von Blizzard vermarktet wurde, hört man auch sofort das Buzzword Metagame. Und das ist einfach, wenn man auf Turnierebene spielt, vor einem Turnier oder auch so andere Turniere beobachtet, was spielen denn aktuell die anderen? Es gibt immer so Trends, okay, jetzt kam die Karte raus, die ist jetzt ein bisschen billiger oder jemand hat da irgendeinen neuen Trick entdeckt. Und wenn du dann ein Deck hast, das hat irgendein Turnier gewonnen, dann sehen das heutzutage die anderen Leute im Internet, ja, geil, hier Mono Red Agro hat den letzten Grand Prix gewonnen, dann schwenken die alle daraufhin um. Und dann gibt es halt ein anderes Deck, das genau gegen Mono Red Agro gut ist. Das heißt, tendenziell müsstest du dann eigentlich das spielen, weil alle anderen spielen jetzt Mono Red Agro und dann sehen die anderen, okay, der spielt das und glaubt, dass ich das spiele und dann hast du immer so dieses, bevor das eigentliche Spiel losgeht, schon dieses Spiel ums Spiel herum. Was für ein Deck spielst du und was deine Strategie hinter dem ganzen Deck? Das ist dann halt eben dieses ominöse Metagame. Und das gibt's, wie gesagt, ich kenne jetzt nur Magic und Hearthstone so ein bisschen, aber ich bin mir sicher, das gibt's in allen anderen Sammelkartenspielen auch, die ein bisschen.
Also wenn man sich so Videos anschaut, dann sieht man halt, es gibt eine große Sammlung an YouTube-Videos, wo quasi bei Magic Online, also man kann es auch online spielen, dann Pro-Gamer irgendwie spielen und dann aber das kommentieren, was sie denken. Und warum sie jetzt so und so handeln. Und dann sieht man schon, die versuchen eben schon, wenn das erste Land rauskommt oder das zweite Land rauskommt, einfach zu erraten, welchen Archetyp der Gegner spielt. Und darauf stellen sie sich dann auch ein und spielen vielleicht auch um Karten drumherum. Also sie haben dann quasi Angst, dass der Gegner eine bestimmte Karte hat und legen oder handeln dann einfach anders.
Genau. Da habe ich auch mal einen schönen Kommentar gelesen. Also bei Turnieren hat man sein 60-Karten-Deck und man darf sich noch 15 Karten dazu nehmen, die man nach den Spielen hineintauschen darf. Also prinzipiell, man dürfte auch größere Decks machen, aber es hat sich einfach als am besten erwiesen, 60 Karten zu nehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ich meine starken Karten ziehe. Und nach den Spielen, also man spielt normalerweise immer so ein Best of Three gegeneinander. Das heißt, wenn ich jetzt gegen Chris spielen würde, ich habe das erste Spiel gewonnen und das zweite Spiel hatte Chris gewonnen, dann müssen wir noch einen Tiebreaker spielen. Oder bei den internationalen großen Turnieren sind es dann auch teilweise Best of Five oder sowas. Also, aber prinzipiell sowas. Und da habe ich mal den Satz gelesen, dass das Sideboard, also die Karten, die ich nach dem Spiel wieder reintausche, bestimmen, gegen wen ich verlieren will. Das Main Deck ist immer, machst du immer, mit dem willst du gewinnen. Und mit dem Sideboard schaust du, gegen wen willst du verlieren. Weil du halt diese ganzen anderen Archetypen nach Möglichkeit mit den Karten, die du nach dem Spiel hineinnimmst, abdecken solltest. Und ich glaube, das macht dann auch diese wirklich großen und teuren Decks auch aus, dass die stark genug sind, mit relativ wenig Karten, die sie austauschen müssen, sich ihre Blößen zu bedecken, sozusagen.
Was auch ein interessanter Aspekt ist, finde ich, es ist immer noch ein Spiel, wo einfach auch das Glück ein bisschen zählt. Also das Deck kann so gut sein, wie es will, aber wenn die Glücksfee beim Mischen zuschlägt und ich einfach nicht genug Länder ziehe oder die Karten einfach nicht bekomme, so wie ich sie spielen will, dass ich eine bestimmte Kombo spielen kann, dann kann ich es auch verzocken. Also dann kann ich auch verlieren. Und das macht es eben auch interessant, dass man einfach mal gegen jemanden spielen kann, der ist eigentlich viel besser wie jemand selbst. Aber man gewinnt, weil der einfach Pech hatte. Und eben durch diese Best of Three oder Five soll das halt ein bisschen bedeckt werden.
Es ist auch, finde ich, gut, dass es, also der Zufall ist eigentlich ja nur beim Kartenziehen dabei, wenn man es jetzt mit Hearthstone vergleicht. Also wie gesagt, das ist so ein Online-Sammelkartenspiel, im Endeffekt Magic ganz auf seine Grundzüge heruntergebrochen. Da gibt es dann auch noch Karten, die Zufall beinhalten. Das heißt, ich kann eine Karte spielen, die macht zwischen 3 und 5 Schaden. Und das ist dann halt nochmal Zufall. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht schon Pech gehabt beim Ziehen, habe noch Pech bei der Karte. Das ist dann doof. Das gibt es bei Magic nicht. Also wenn auf der Karte steht nicht, macht zwischen 3 und irgendwas Schaden, sondern die macht so und so viel. Es gab, glaube ich, mal ein paar Sachen, da ging es ums Würfeln, aber das waren nur diese Spaß-Editionen. Ja. Genau, da gab es nämlich so Fun-Editionen. So, du musst am Anfang deiner Runde musst du ein Lied singen und wenn die anderen das Lied erraten haben, darfst du nochmal eine Karte ziehen oder sowas.
Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Aber da gibt es die schönsten Länder.
Da gibt es die schönsten Länder.
Die teuersten.
Die teuersten, ach ja, genau. Teuer. Teuer ist es auch. Also es ist jetzt akkumuliert, kann man schon ganz schön Geld versenken. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt eine Karte, die relativ bekannt ist. Die kostet einfach mal 120 Euro oder so. Wenn sie Foil ist, also es gibt Karten mit so einem Glitzerdruck, so einem Hologrammdruck, die kosten dann gerne mal das Dreifache. Also der Foil Tamagoyf kostet irgendwie 380 Euro oder irgendwie sowas. Schwankt natürlich auch. Und es gibt eben auch aus der ersten Edition eine Karte, die ist ultra berühmt, die heißt Black Lotus und die, glaube ich, wird zurzeit irgendwie mit $35.000 gehandelt. Und da sieht man schon wieder, das ist halt dann voll in der Sammlerecke. Also die darf man nicht spielen, die ist illegal in jeder Edition, weil es einfach zu gut ist, weil in der ersten Edition hat man sich einfach noch nicht so viel Gedanken gemacht über das Balancing. Aber wer die im Schrank hat daheim, Gratulation.
Gute Anlage. Da gibt es auch diese Doku auf Vice. Da gibt es dann auch so ein paar Spiele, die eigentlich seit 1993, wahrscheinlich seit Magic eben begonnen hat, da so mit dabei sind. Und der holt dann auch mal so seinen Ordner raus, da sind halt 3 so Black Loti drin. Sehr schön. Der hat seine Altersvorsorge sicher, der Mann.
Und auf YouTube gibt es auch Videos. Irgendjemand hat halt so Alpha-Booster quasi eingepackt damals und eben auch irgendwie als Wertanlage, kann man heute auch noch machen. Und der hat sich eben Spaß gemacht, dass er dann Booster öffnet. Und furchtbar aufgeregt. Und so aus First-Person-View öffnet er dann quasi den Booster. Und die letzte Karte, die unten liegt, ist dann die Rare meistens, in den meisten Editionen. Und ja, okay, kann man, nichts Interessantes. Und die letzte ist dann eben Black Lotus gewesen. Und das ist unglaublich, wie der sich dann 5 Minuten freut und seine Kartenhüllen sucht, damit das quasi dann sofort eingetütet wird und kein Schweiß und keine Kante abgestoßen wird und so weiter.
Ja. Sammlerleidenschaft.
Sammlerleidenschaft, ja.
Ja, nicht nur. Also heutzutage bei Spielen, vor allen Dingen bei Online-Spielen, wird dann immer gehatet, das ist ja Pay-to-Win und so ein blödes Spiel und wenn jemand Geld zahlt, dann ist er besser, aber meinst du, ist bei Magic auch so. Je mehr Kohlen du investierst, tendenziell, desto konsistenter und besser wirst du auf Dauer spielen. Aber vielleicht nicht besser spielen, aber du hast zumindest Karten, die deine Fehler dann auch ausgleichen können.
Ja, eben. Also oft sind die Karten, die halt richtig gut sind oder coole Effekte haben, eben auch die selten sind. Klar, weil sonst wären alle Karten gut. Und je seltener eine Karte in so einem Booster ist, weil das ist eigentlich so die einzige Quelle, um Originalkarten zu erhalten. Also Wizards verkauft keine Einzelkarten, sondern es werden nur diese Booster verkauft, wo eben die Karten reingemischt sind zufällig. Und bestimmte Karten kann man dann eben nur auf dem Sekundärmarkt kaufen. Und da gibt es mittlerweile auch Online-Börsen, wo man dann auch die Kurse sozusagen von den Karten verfolgen kann. Und da merkt man eben auch, wenn jetzt ein bestimmtes Event war, ein Grand Prix, und da war ein Deck, das mega cool und ganz neu war, dann merkt man eben auch am Montag danach, wie die Preise von den Karten, die in diesem Deck sind, einfach steigen. Und ja, da muss man, also manche Leute haben sich da eben auch wieder neben dem Spiel quasi so das Hobby gebildet, das wie so einen kleinen Aktienhandel quasi aufzuziehen. Die kaufen Karten, verkaufen Karten, kaufen Booster und öffnen sie nicht, sondern lagern sie erstmal 5 Jahre ein. Also es gab so 2012 gab es eine Edition Modern Masters, die beinhaltete quasi Reprints von alten Karten, also alte coole Karten, die aber noch legal sind. Und wenn man sich den eingelagert hat, dann ist er jetzt heute das Vierfache wert. Also wenn man das
mal hochrechnet. Wenn man der Versuchung widerstanden hat, ach, ich muss jetzt aufreißen, muss die Karten rausholen.
Ja, es ist, ist eine große Versuchung. Es macht schon ein bisschen süchtig.
Wie viele Karten lagern bei euch?
Also ich habe meine Datenbank gestern wieder aktualisiert. Ich habe erst 1600. Und davon irgendwie
700. Geöffnet, aber wie viel Päckchen
noch ja, jetzt noch ein paar, weil wir uns haben so einen großen Pack, so ein Display gekauft, dass wir halt eben ein bisschen sealed spielen können. Dieses Variante, die gibt jemand 6 Packer und du spielst damit. Aber wirklich auf Langzeit habe ich noch keine eingelagert.
Nee, ich, keine Ahnung. Ich habe es mir schon überlegt, aber irgendwie denke ich mir auch, irgendwie macht das ein bisschen das Spiel kaputt. Also irgendwie denke ich mir, dass die Karten sind zum Spielen da und ja, irgendwie habe ich sie lieber in der Hand als im Schrank.
Aber wichtig, in die Sleeves packen.
Karten, die Sleeves packen. Genau, also die Kartenhüllen. Die einzelnen Kartenhüllen.
Als ich das erste Mal mit den Karten angekommen bin, habe ich noch ausgelacht, die Karten in die Hüllen packen, du spinnst wohl. Und dann die ersten selber gekauft, gleich die Hüllen hier.
Ja, weil es ist ja auch Wertverlust. Also das Beste ist natürlich, was man machen kann, ist Booster zu Sleeve, quasi ausgepackt und sofort eingetütet. Weil eben, es gibt halt verschiedene Levels an Qualität, also quasi noch Top-Original, frisch aus dem Booster. Und ja, wenn man sie spielt ohne Hüllen, dann krabbeln halt die Ränder ab und die werden dann, man weiß, hat es einen schwarzen Rand, eine Karte, dann sieht man eben, dass der weiß wird mit der Zeit. Sinkt natürlich der Wert, oh je.
Wenn man sie jemals verkaufen würde.
Laminiert ihr eure Karten ein?
Ne, laminieren ist ja schlecht, also da bleibt die Karte ja nicht original. Es ist einfach eine Hülle, die auf einer Seite offen ist, kann man eintüten. Gibt es auch in verschiedensten Varianten mit durchsichtig, hinten bunt, Bilder drauf, Grumpy Cat drauf. Wow. Auch da kann man sie austoben.
Da kann man sie austoben. Dann eine Spielmatte musst du noch kaufen dazu am besten. Das ist so eine, wie so ein Mauspad eigentlich, das du auf den Tisch legen kannst, dass halt, wenn es dein Tisch ein bisschen ranzlig und uneben ist, dass dann schön die Karten drauflegen kannst.
Oder im Park.
Gibt es auch eine Tischdecke, wo das Spielfeld irgendwie...
Gibt es, glaube ich, teilweise schon, aber so wirklich, ich meine, du hast ja nicht so wirklich ein Spielfeld, weil es gab jetzt, war jetzt interessanterweise, glaube ich, vorgestern gab es Regeln, wie du, wenn du auf einem internationalen oder einem großen Turnier spielst, deine Karten anordnen musst, weil das halt jeder irgendwie selber gemacht hat, wie er wollte. Und dann gab es halt so einen Pro, der hat halt einfach so einen Haufen von Karten gehabt, da hat keiner mehr gewusst, was los ist und ja, ich drehe jetzt hier und den und da und so. Aber so wirklich so ein Spielfeld gibt es dann schon was man, also diese Kampfzone bezeichnet dann als rote Zone, aber so wirklich ein Spielfeld hast du ja nicht, wenn du es mit dem Brettspiel vergleichst.
Aber es macht schon Sinn, dass jeder die Karten ähnlich anordnet, damit es einfach geordneter ist, dass man auch sieht, was der andere hat, was der andere noch verfügbar hat. Und ja, es hat schon Sinn. Ich glaube, die haben das eingeführt, auch wegen der Videoübertragung, dass einfach für die Zuschauer übersichtlich ist, für die Kommentatoren, für die Judges.
Wenn eine Kamera draufhalten muss, dann ist es einfacher, wenn sie konform liegen.
Das ist auch echt ganz witzig. Also wenn man so ein Game anschaut, da sind halt die zwei Spieler und drumherum stehen irgendwie 6 Leute, die schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und
oder tippen die Karten ab, die du gerade in der Hand hast, weil ja die Zuschauer eine Live-Kartenliste sehen wollen, die der Spieler gerade in der Hand hat. Also Das ist teilweise richtig professionell dann aufgezogen mittlerweile. Fehlt nur noch so ein Mana-Counter, den es immer gibt. Ja. Ich weiß noch, als wir damals angefangen haben und dann ist natürlich immer so, man hat irgendein neues Hobby und schaut mir erst mal bei YouTube, was so los ist. Dann habe ich mir auch, ich glaube, das Finale von der diesjährigen Dragons of Tarkir, so heißt diese letzte Edition, Proto angeschaut. Und dann haben 2 gegeneinander gespielt und ich habe ja schon ein paar Mal gegen Chris gespielt und mir gedacht, schaust du jetzt an, schaust du ein bisschen was ab. Und ich kannte keine einzige Karte, die da gespielt haben. Bin dann eine Stunde davor gehockt und habe mir gedacht, die spielen doch gar nicht Magic, die spielen nur was anderes. Und dann hier drehen und zack. Und die spielen es dann so schnell und die wissen einfach, dass jetzt die Phasen und so sind, müssen gar nicht überlegen und spielen einfach so den Plan runter. Und da ist man dann schon erstmal geflasht, wie denn sowas professionell aussieht. Im Gegensatz zu dem Gedichtel daheim und lässt mich deine Karte nochmal lesen, bitte.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur einen Plan runterspiele, ob es dann tatsächlich noch Spiel ist.
Also ja, in dieser ganz so hohen professionellen. Professionell geht es immer ins Extreme. Ich denke mal, wenn man so Intermediate spielt, also das, was halt so in den Läden so abläuft, das passt schon. Also das hat ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber. Und normalerweise hält man sich da auch an die Regeln, aber manchmal wird halt doch ein Auge zugedrückt, weil es halt einfach eine sympathische Spielerei sein soll. Und das, denke ich, ist ganz schlau gelöst dann von der Firma. Also die promoten das eben in den Läden, dass die Läden wöchentlich 1 bis 2 Mal quasi einen Spieleabend machen, wo die Leute dann irgendwie ab 18 Uhr oder sowas eintrödeln und dann einfach zusammen eine coole Zeit haben und sich austauschen können, vielleicht Karten hin und her tauschen, fachsimpeln, wie es halt immer so ist. Und jetzt demnächst kommt quasi wieder eine neue Edition raus. Origins heißt es. Und da sind halt alle schon so heiß. Also da wird dann quasi gespoilert. Also die Karten, die dann, die 272 Karten oder was, die da jetzt dann rauskommen, da liegt quasi absichtlich oder unabsichtlich, eigentlich mittlerweile absichtlich, so jeden Tag irgendwie so 5 Karten oder so. Und dann werden die erstmal natürlich evaluiert. Ah, die Karte ist blöd. Ah, die Karte ist cool. Und da wird dann virtuell schon mal das Deck zusammengebaut, von vornherein, damit dann, wenn es rauskommt, sofort entweder Booster kaufen oder bestellen und dann geht's schon los. Und auch gibt es eben Pre-Release-Events, bei denen man dann am Veröffentlichungstag Mitternacht sich trifft und dann gleich mal das erste Spiel zockt und so. Also, wie gesagt, die stellen das Zeug nicht einfach in den Spielzeugladen oder in den Laden und hoffen, dass jemand kauft, sondern mittlerweile wird eigentlich gekümmert, dass einfach so die Community heiß bleibt.
Ja, also da muss man sagen, also was so Vermarktung angeht, und das Binden von Leuten an das Spiel, da sind sie echt ziemlich clever, gerade so mit diesen Läden. Du hängst dann eh die ganze Zeit in dem Laden rum und ja, und bist am Spielen und gehst dann eben zu diesen besonderen Events, kriegst dann da meistens auch irgendeine Vergütung. Also ich glaube, bei diesen Pre-Release-Events dann gibt es halt eben irgendwie einen Lebenszählerwürfel und irgendwie eine besondere Karte, die es halt dann nur da gibt. Also ist dann eine normale Karte aus der Edition, aber mit halt einem anderen Bild vielleicht drauf. Also da sind sie schon ziemlich clever, was so dieses Ganze drumherum mittlerweile angeht. Was ist, hat wahrscheinlich auch erst sich in den letzten Jahren entwickelt, war wahrscheinlich am Anfang noch nicht so. Also mein erster Kontakt mit Magic-Karten war damals TM. Einfach halt nur so ein Booster in irgendeinem Spielzeugladen. Ja, was ist denn das? Keine Ahnung.
Ja, man braucht eben auch eine gewisse Infrastruktur. Also da, wo ich herkomme, da gab es halt im Spielzeugladen einfach die Karten. So, da standen sie. Aber wenn man jetzt irgendwas Bestimmtes wollte, da musste man in die große Stadt, in Anführungsstrichen, fahren, nach München. Und da gab es dann sowas. Also vielleicht gab es da dann früher auch schon die Turniere oder diese Draftabende. Aber es lohnt sich halt quasi nicht, dass man auf dem Land irgendwie so einen Magic-Kartenladen dediziert aufmacht und dann sowas durchführt. Von daher hat man in der Stadt dann schon einen gewissen Vorteil für sowas. Also in München gibt es zwei Läden, die diese Abende ausrichten. Ich glaube, die Karten kann man fast jedem Spielzeugladen mittlerweile kaufen. Und was, denke ich, auch sehr geholfen hat bei der Popularität, ist einfach Internet. Also ob das jetzt für die Kommunikation ist, vor oder über irgendwelche Grand Prix, diese Videos, diese Footage einfach oder dieses gefachsimple Strategy, man kann seine Decks teilen miteinander, man kann sie diskutieren, es gibt halt Datenbanken, wo man nachschauen kann, welche Karten es gibt. Früher waren das halt Pamphlete an Katalogen für Karten und da standen dann meistens auch nur die Namen und nicht die Beschreibungen. Man musste halt einfach wissen. Und mittlerweile gibt es halt einfach Handy, App, welche Karte und so weiter. Und
das heißt, es gibt wahrscheinlich auch Software, dass ich mir so ein Deck zusammenbauen kann und die sagt mir wahrscheinlich, wirst du damit nicht das erreichen, was du willst.
Das sagt dir nicht, was du damit erreichen willst, sondern sagt dir, zu welcher Wahrscheinlichkeit du in welche Runde welche Karten ziehen willst. Also da ist mittlerweile ziemlich Nerdcore am Start, was so Statistiken und Auswertungen drumherum angeht. Also angefangen von Mana-Kurven, das ist noch das Einfachste dran, das kann man auch von Hand sich noch schnell, wie viel kosten meine Einzelnen, aber bis dann wirklich zu Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist, dass ich die Karte da und da gezogen haben werde. Also
da kann man simuliert mischen, simuliert ziehen, alles. Und Mitte 2000 gab es ein erstes Computerspiel von Magic, da waren halt dann bestimmte Anzahl an Editionen drin. Ja, war ganz cool. Aber mittlerweile gibt es eben Magic Online und das ist halt cool. Du kaufst halt nicht eine bestimmte Anzahl von Editionen, sondern die buttern immer wieder das Aktuelle nach. Und schon bist du quasi bei einem Online-Game, das sehr bindend ist. Das heißt halt, du kriegst die Karten auch dort nicht geschenkt. Du musst die Karten auch dort entweder in virtuellen Boostern sozusagen kaufen oder auf einem Sekundärmarkt erwerben oder tauschen. Und Karten sind schon billiger, die kosten nicht 1:1 dasselbe wie ein Papier. Aber es ist auch nicht umsonst.
Also da waren sie echt, also muss man schon sagen, ein guter Schachzug, weil die Leute sind schon so angefixt auch mit Karten und gerade wenn man jetzt, wie der Chris sagt, vielleicht aus irgendwo ländlicheren Gegenden kommt, wo man halt nicht so diese Infrastruktur hat wie in einer großen Stadt, dass du sagen kannst, ja okay, Dienstagabend weiß ich, da ist ein Laden, kann ich zum Draften hingehen, Freitagabend ist da ein Laden, da wird gespielt, Samstag kann ich da hingehen zum Spielen, sondern kommst jetzt irgendwo vom Land her, dann hast du eigentlich nur Internet und dann, ja mein Gott, kaufst halt da die Karten.
Ja. Oder ist es eben auch eine Möglichkeit, dass du du hast irgendwie ein Deck im Kopf, irgendwas, willst es dir aber noch nicht leisten, in echten Karten zu kaufen, dann kaufst du es dir quasi für ein Drittel vom Preis so circa online erstmal und kannst aber online, kannst es evaluieren, kannst es gegen echte Menschen spielen, virtuell, und dann kannst du eben schauen, ja okay, lohnt sich das überhaupt in echt zu kaufen.
Wobei da dann noch die billigere Variante ist, da gibt es was, das nennt sich Proxies, also ein großer Begriff für ich druck mir die Karten aus und pack's in die Hüllen. Also das wird dann schon auch gemacht. Gerade wenn du halt, Leute, erstmal den spielst du immer, die wissen, du ziehst sie nicht ab, weil du den Kartentext jetzt veränderst. Sondern du hast halt jetzt zum Beispiel, du wirst jetzt irgendein Modern-Deck spielen, scheiße, kostet 1000 Euro, weiß ich nicht, ob mir das Deck wirklich taugt, dann druckst du es dir erst aus und spielst erstmal eine Zeit lang damit und schaust, ob du damit klarkommst und ob dir das Deck Spaß macht. Aber es ist halt dann meistens nur unter Leuten, die man kennt.
Ganz witziges Format haben wir noch ganz vergessen. Also es gibt drei Rareness-Levels sozusagen. Also Karten, die sehr häufig vorkommen, die sind dann meistens auch eher so im ein- bis zweistelligen Cent-Bereich. ankommen. Das ist dann so grob zwischen 10 Cent und 1 Euro. Und Rares sind dann eben bis hoch, wie vorher gerade genannt. Also, aber in der Regel ist mal so im ein- bis zweistelligen Euro-Bereich.
Es gibt aber auch 2 Cent Rares. Da freut man sich dann besonders, wenn man die gezogen hat.
Genau. Wenn die einfach zu schlecht sind zum Spielen, ist zwar selten, aber schlecht, dann will sie auch keiner. Und dann gibt es eben ein Spielformat, das nennt sich Pauper. Da sind dann quasi nur Commons erlaubt. Also du darfst deine Decks nur aus Common-Karten bauen. Das ist quasi dann für einen schmalen Geldbeutel und wieder eine neue Herausforderung, dass man quasi aus diesen häufigen Karten, wo keine extrem guten dabei sind, einfach wieder Decks zusammenbauen muss.
Das Interessante, vor allen Dingen bei den Karten, ist dann eigentlich, Chris hat schon angesprochen, dass also vor allen Dingen bei den Rares sieht man das, solange sie in dem Standardformat noch legal sind, das sind sie meistens so ein Jahr, können sie schon noch relativ teuer sein, weil halt die großen Decks spielen die Karte oft und ist nicht so oft drin, weil es eben eine rare Karte ist. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem rotiert dieses Set, in dem die Karte legal ist, aus Standard heraus. Das heißt, wenn du jetzt ein Standardturnier spielst, darfst du nicht mehr spielen. Und dann kommt es eben für die Karte drauf an, wenn sie gut genug ist, dass sie in das Modern hineinrutscht, wo sie natürlich gegen viel mehr Konkurrenz bestehen muss als nur im Standard, dann wird sie tendenziell irgendwann sehr teuer, weil die wird nicht mehr gedruckt, aber sie wird immer noch oft gespielt. Oder wenn sie eben zu schlecht für Modern ist, dann ist sie vielleicht noch ein bisschen teuer, weil es gibt vielleicht Leute, die spielen noch irgendwie ein Format, wo man halt ein bisschen länger Standard spielt oder was weiß ich. Aber irgendwann wird es dann halt billig werden. Ein gutes Beispiel jetzt aus der aktuellen Taki-Edition ist die Karte, die nennt sich Collected Company. Kannst du eben Kreaturen von deiner Bibliothek für relativ schmalen Mana-Taler beschwören, sage ich mal. Und die hat eben den Sprung geschafft. Also die wird jetzt in Modern gespielt und seit es in Modern gespielt wird, eben wieder dieses Metagame, geht der Preis stets nach oben. Diese anderen Karten, die in den Standard-Decks gespielt werden, pendeln sich mal irgendwie so bei, weiß nicht, so die Dragonlords zwischen 10 und 15 Euro ein, aber wenn die nicht in Modern gespielt werden, dann rutschen die irgendwann wieder nach unten.
Ja, André, was denkst du nun? So,
dass das unheimlich kompliziert ist.
Ja, wie gesagt, also man kann, also es gibt die Möglichkeit, dass man sich auch vorkonstruierte Decks kauft, also zum Anfang, das habe ich damals auch gemacht.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Es gibt, glaube ich, sogar 40 Kartendecks, die kannst du umsonst im Laden abholen. Das sind diese Starter-Packs halt. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es Intro- oder Starter-Packs, aber es ist vorgesehen, habe ich letztens irgendwann in einem Podcast gehört, eben so 40 Kartendecks, kannst du im Magic-Laden gehen, ey, ich will spielen. Ja, und hier nimm dieses 40 Karten, der kostet nichts. Und dann sind halt wahrscheinlich nur Kackkarten drin, aber halt du hast so dieses Grundprinzip schon mal abgedeckt und du kannst halt schon mal gegen jemand anders spielen.
Genau, also wie gesagt, diese unendliche Spieltiefe, die das Spiel irgendwann erreicht, die muss man Gott sei Dank nicht bereits ab Anfang bewältigen. Also man kann sehr gut auch mit Casual Players oder auch mit Leuten, die es noch nie gespielt haben, spielen, wenn man einfach das Level rausnimmt, indem man einfach mit Decks spielt, die nicht so komplex gebaut sind. Also die nicht so viel Synergien haben, die nicht so viel Kombos haben, sondern einfach geht es nur darum, Länder raus, Kreaturen raus, kämpfen. Bumm. Fertig. Und da legt man dann halt Blut. Also dann merkt man halt, dann sind halt vielleicht doch 1-2 Zaubersprüche dabei, um deine Kreaturen zu pumpen, also größer zu machen. Und dann, ja, da gibt es auch noch einen anderen Zauberspruch und noch einen anderen Zauberspruch und dann wächst es eben. Und mit der Zeit, wie gesagt, je mehr, dass man sich auskennt, desto mehr verträgt man dann auch an Komplexität beim Spielen. Ist halt die Frage, wie sehr es kompatibel ist, wenn man halt quasi schon relativ enthusiastisch spielt und Intermediate Player ist, gegen einen kompletten Anfänger. Also da muss man sich halt schon umstellen und möglicherweise eben auch selber mit einem Anfängerdeck spielen, weil man sonst einfach den anderen komplett zerlegt. Eben auch, weil man diese ganzen Finessen, wann man was machen darf, einfach auch erst lernen muss.
Das muss man einfach Schritt für Schritt, also wie gesagt, als ich das erste Mal geschaut habe und dann, ja, was passiert denn jetzt, keine Ahnung, der war doch jetzt gar nicht dran, der spielt jetzt eine Karte, der spinnt wohl. Und mittlerweile ist man halt dann auch schon so, ja, ich würde jetzt gerne den Zauber noch am Ende deiner Declare Attacker Steps spielen, weil damit kann ich deinen Angreifer kaputt machen oder sowas. Also
das kleine bevor der Schaden verteilt wird quasi, ja.
Wie ist denn die Lernkurve? Also normale Spieler hast du ja meistens immer so eine Lernkurve. Du lernst zwar immer wieder wahrscheinlich bei diesem Spiel dazu, wenn ja neue Karten, neue Regeln bedeuten, aber so die Lernkurve, ist die lang, ist die, also im Durchschnitt?
Also ich würde sagen, wenn du, wie der Chris gesagt hat, ein Deck hast oder gegen jemanden spielst, der halt diese ganzen komplexen Mechaniken erstmal ignoriert, weil es jetzt hier Trigger und hier dann bist, wenn du es einmal gespielt hast, hast du die Grundprinzipien drin. Okay, ich muss Mana und wenn ich dran bin, darf ich das spielen, wenn nicht dran bin, darf ich das andere nicht spielen. Also mit so einem gemütlichen Spielabend hast du eigentlich schon mal eine gute Grundlage. Und dann kommt es darauf an, willst du mehr spielen und dann beschäftigst du dich halt damit, okay, wann kann ich jetzt denn das noch machen oder schaust du halt vielleicht auch mal so, gibt ja auch so günstige Decks dann im Endeffekt, wo du dann halt mit 20 Euro für ein Deck oder was hinlegst, die dann meistens nicht so stark sind, aber reicht ja vielleicht auch schon. Dann siehst du halt schon so kleine Synergien zwischen den Karten oder so kleine Kombos.
Ja. Es ist, wie gesagt, das Grundprinzip ist recht eingängig. Du hast irgendwas, irgendeine Ressource und kaufst du was davon. Das ist in jedem Strategiespiel so mehr oder weniger. Das passt, das hat man auf einen Nachmittag locker drin oder nach zwei Spielen.
Also wahrscheinlich brauchst du länger, bis Siedler von Catan richtig spielen kannst, wie deine erste gemütliche Magic-Partie durchspielen. Bis zu einem gewissen Niveau natürlich. Irgendwann geht's halt dann.
Und genau, besser wird man dann einfach, wie es oft so ist, indem man halt einfach mit anderen Leuten spielt, die besser sind wie jemand selber. Und wir sind da jetzt seit ein paar Wochen quasi mehr oder weniger jede Woche einmal vor Ort in dem Laden und mittlerweile können wir schon einigermaßen mithalten. Also es ist, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht konkurrenzfähig wirklich, aber wir gehen nicht komplett unter. Also hier und da gewinnen wir schon mal ein Match gegen jemanden, der es halt schon ewig spielt oder sich super auskennt.
Wie ist denn die Community so, wenn ihr in den Laden geht? Sind die relativ offen, verschlossen? War nee, Anfänger, um Gottes Willen?
Ich würde sagen, das ist eigentlich so ein einfach ein Querschnitt durch die Leute. Also du hast natürlich, wie man sich das erstmal so vorstellt, diese klassischen Keller-Nerds. Aber du hast auch ganz normale Leute. Also ich habe zum Beispiel das letzte Mal gegen einen gespielt, der saß dann im Anzug vor mir und war halt wahrscheinlich gerade aus dem Büro gekommen. Also es ist wirklich komplett ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Kannst nicht sagen, nur so. Aber was ich jetzt zumindest von den Leuten da, weil ich war jetzt bis jetzt nur in dem Laden da in München, sagen kann, sind eigentlich schon alle recht offen. Die meisten sind dann auch, wenn du gegen die gespielt hast, und die schnallen dann natürlich, dass du noch nicht so der Pro bist, die reden dann hinterher auch nochmal mit dir. Ja, okay, was hast du da so ein bisschen falsch gemacht? Aber andererseits dann auch so ein bisschen ehrgeizig, wenn man dann doch mal einen gewonnen hat, dann ist es doch so ein bisschen zerknirscht. Und,
Mann, verdammt. Ja, der Neue. Ja, also wie gesagt, das ist echt cool. Sind alle freundlich eigentlich und wie Patrick gerade gesagt hat, die helfen dir halt auch zu lernen. Die sagen halt dann, warum hast du jetzt die Karte genommen? Oder in dem Zug Nummer 3 hast du das und das gemacht, warum hast du das gemacht? Was hast du dabei gedacht?
Und ich glaube, meine Antwort wäre gar nichts.
Ja, das ist am Anfang auch so. Ja. Am Anfang spielst du halt, ja, keine Ahnung, ja, die ist bestimmt gut hier, die Karte. Und der macht dich dann halt einfach kaputt und dann, wenn du halt zum 5. Mal da bist, ja, okay, die Karte ist vielleicht doch gar nicht so gut. Das ist, glaube ich, auch, kann man wahrscheinlich nicht beschleunigen, du musst einfach, wie der Chris gesagt hat, spielen. Und dann lernst du schon.
Ja. Also es gibt schon Mittel und Wege, wie gesagt, Internet, diverse Homepages mit Strategie-Guides, es gibt Podcasts und so weiter, wo dann auch Pro-Player einfach so Mantras vorgeben. So, du musst oder sollst immer den Plan haben. Du sollst nicht einfach Karten ziehen und rauslegen, was du dir leisten kannst, sondern man darf auch gerne mal 2-3 Züge im Voraus denken und sich ein Spiel einfach schon mal aufbauen. Einfach sich vornehmen, was man erreichen will. Natürlich gewinnen, aber im Endeffekt heißt es natürlich, in Zug 4 will ich die und die Karte rausziehen, insofern nichts Unvorhergesehenes passiert.
Das ist auch dieses Draft-Format eigentlich ganz gut, weil am Anfang nimmt man halt einfach irgendeine Karte, wo man denkt, ja, die wird schon was taugen. Aber je mehr du das machst, desto mehr fängst du ja schon, wenn du das erste Backer schon aufreißt, überlegst du eigentlich schon, was kann ich mit den Karten da drin machen? Weil du weißt eigentlich, die Karte, wenn ich die nehme, die ist so gut, muss ich eigentlich fast die Farbe spielen. Es gibt auch manchmal noch Situationen, dass man sich später nochmal umentscheidet. Aber du fängst eigentlich dann von selber an, schon vorauszuplanen. Und okay, wenn jetzt die Karte noch kommt, kann ich das so kombinieren. Aber das ist einfach so ein natürlicher Lernprozess.
Mit wie vielen verschiedenen Decks spielt ihr momentan?
Also hauptsächlich sind wir zurzeit eigentlich echt in diesen Limited-Formaten unterwegs. Also das heißt, wir haben eigentlich kein festes Deck, sondern es wird immer mit den Karten gespielt, die quasi frisch gezogen sind. Dann am Ende des Abends fährt man heim und ordnet sie ein und trägt sie in die Datenbank ein. Da wird dann dem Ordnungswahn ein bisschen Rechnung getragen, damit man sie natürlich auch wieder finden kann, falls man doch mal ein festes, ein konstruiertes Deck bauen will.
Oder verkaufen will,
was ich wahrscheinlich auch nie machen werde. Aber ansonsten haben wir uns jeweils so ein Constructed Modern Deck mal zugelegt.
Aber ein günstiges.
Genau, Budgetklasse sozusagen. Also, weil, wenn man konkurrenzfähig sein will, dann ist man wirklich so mittleren dreistelligen Betrag. Und so die Budgets-Decks, die kann man sich schon leisten, das passt. Sind jetzt natürlich nicht Top-Notch-Karten und Decks und spielen muss man sie natürlich auch können. Aber man hat zumindest mal was, wenn man mal spontan was zocken will.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben es auch schon mal gegeneinander clashen lassen. Es sind auch noch nicht, dauern nicht lange die Spiele, weil es beide sehr aggressive Decks sind. Das heißt, fünf Minuten später der eine oder andere gewonnen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was dann ein bisschen schade ist. Du musst halt bei diesen, bei den Decks, die wir jetzt haben, nicht groß überlegen. Weil entweder du kannst den anderen umhauen oder er haut dich um. Das heißt, müssen wir vielleicht nochmal investieren irgendwann.
Ja, wie gesagt, das Internet ist groß, es gibt viele Inspirationsquellen. Ja. Mal sehen.
Ja, ich weiß nicht, du hast ja auch gemeint, André, wie man da als Einsteiger so rangehen kann. Ich weiß nicht, ob man es wirklich vergleichen kann, aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dieses Hearthstone von Blizzard. Ist ja Free-to-Play eigentlich erstmal. Ich weiß nicht, es ist halt wirklich sehr einfach gestrickt. Aber ich denke so als Indikator, ob man denn so für diese Art von Spiel, ob man da Bock drauf hat, glaube ich, kann man das schon benutzen. Genau. Also wie gesagt, es ist schwierig zu vergleichen, was ja wirklich sehr einfach von den Regeln her ist. Aber dafür kann man es auf dem Tablet spielen.
Genau. Ja, das ist eigentlich auch das Coole an Magic, dass man es nicht unbedingt am Rechner spielen muss. Also man kann es im Park spielen, man kann es
auf
dem Balkon spielen und so weiter. Also ja, irgendwie ist es ja doch, keine Ahnung, ob man den Begriff bemühen muss, aber es ist doch eine Art Entschleunigung. Keine Ahnung, man trifft sich, man sitzt sich hin, man quatscht miteinander, man zockt ein paar Runden. Man muss nicht immer vom Rechner sitzen. Das ist irgendwie schon cool.
Außer zum Mana-Kurven ausrechnen. Da muss man noch von rechnen.
Ja, natürlich. Der Mana-Rechner.
Der Mana-Rechner.
Ja, ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es mal angeschnitten, die ganze Materie.
Angeschnitten, ja. Also, da kann man noch beliebig abtauchen, aber so einen groben Überriss haben wir jetzt mal gegeben. Ich denke, wenn man Bock drauf hat, wie gesagt, wenn man gar nichts investieren will, vielleicht mal Hearthstone anprobieren, vielleicht, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, einen Magic-Laden suchen und nach so einem Einführungspack fragen, dass die dann einem hoffentlich umsonst geben oder halt für paar Euro so ein Starterdeck holen. Am besten vielleicht mit der Dame oder dem Herren dann zu Hause. Am besten dann zwei holen, dass man jemanden zum Spielen hat, weil das ist eigentlich schon das Wichtigste. Eine Karten allein daheim haben ist doof. Magic Online würde ich jetzt als komplett Anfänger wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Das ist
eine Geldsenke.
Erstens Geldsenke und zweitens musst du schon wissen, was passiert, weil sonst hast du keine Freude dran. Ja, dann bleibt uns nur zum Sagen. Rausgehen, Karten spielen.
Jo, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss, ciao.